Hallo zu einer neuen Sprechstunde und heute sind wir zur Abwechslung mal wieder über mehrere Länder verteilt. Das heißt, ich sitze im brütenwarmen Berlin und ich vermute mal, Maria, du sitzt in einem nicht wesentlich kälteren Spanien, auch wenn es Nordspanien ist.
Ja, es ist Nordspanien und hier in den Pyrenäen ist das Wetter eigentlich ganz erträglich. Also es ist nicht super heiß, okay. Es ist ganz angenehm eigentlich. Wir sind hier hoch genug.
Gut, dann geht's ja definitiv besser als uns, wobei ich nicht meckern will. Solange es warm ist, ist es gut. Und wenn es ein bisschen zu warm ist, ist es auch noch okay. So, dann haben wir uns auch gleich ein richtig heißes Thema für heute ausgesucht, nämlich ein ganz wichtiges Marketing-Thema, nämlich die benutzerdefinierten Channel-Gruppierungen. So, ich habe mich extra versucht zu konzentrieren, das auf Deutsch zu sagen, weil für mich ist es eigentlich immer noch Custom Channel Grouping. Genau. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen mehr im Detail angucken. Das heißt, wir fangen aber, weil wir natürlich auch ein bisschen irgendwie erklären wollen, warum ist das wichtig, fangen wir mit einem interessanten Teil an, nämlich wir versuchen Attribution innerhalb von 5 bis 10 Minuten zu erklären. So, ich hoffe, wir haben uns gut darauf vorbereitet.
Challenge.
Ja, absolute Challenge. Da werden Workshops in 6 Stunden gemacht, wo Attribution erklärt ist und wir machen es jetzt in 10 Minuten. Okay, ups. Stelle ich die große Frage, was ist eigentlich Attribution? Was fällt dir da als erstes zu ein?
Ja, Attribution. Also ich finde, man kann sich das auch immer ganz gut von dem Wort selbst herleiten oder so als Erklärungsstützpunkt nutzen. Das ist praktisch die Zuordnung von einer Transaktion zum Beispiel oder von einer Conversion, einem Zielabschluss zu einem Marketingkanal. Also welcher Marketingkanal war am Ende verantwortlich dafür, dass diese Transaktion zustande kam und der Nutzer eine bestimmte Conversion getätigt hat? Wer bekommt den Fame am Ende des Tages?
Stimmt, das ist vielleicht sogar die beste Definition. Wer bekommt den Fame? Wer darf nachher auf das Podest steigen, weil er die Conversion
und
gemacht
auf die Schulter klopfen.
Genau. Oder häufig ist es dann auch ein Fall im Marketing-Team. Wer bekommt den Applaus im Montagsmeeting, weil seine Conversion-Zahlen wieder stimmen? Und welcher Marketing-Kanal-Manager hat ständig Stress, weil seine Conversion-Rates so niedrig sind und er keine Conversion erzielt hat? Weil das ist tatsächlich sogar bei mir gefühlt, würde ich sagen, bei den meisten Kunden, die ich habe, der häufige Ansatzpunkt, dass Leute über Attribution sprechen, weil gewisse Marketing-Kanal-Manager dann irgendwann zu Recht ja auch sagen, na, so ist es ja doch nicht, dass ich hier nicht irgendwie zum Erfolg des Unternehmens beitrage.
Genau. Und wenn man es noch ein bisschen weniger persönlich nimmt, also sich die sachliche Frage dahinter stellt, ist praktisch, welcher Marketingkanal sollte mehr Budget bekommen oder mehr Ressourcen bekommen, weil er wie viel genau zum Unternehmenserfolg beiträgt am Ende.
Sehr guter Punkt. Also gerade die Budgetfrage ist ja auch eine wirklich wichtige Frage. Das heißt, am Ende des Tages muss ein Marketingteam ja auch entscheiden, wohin sie das Budget irgendwie shiften. Und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass nur die stark konvertierenden Kanäle alleine weiterhin so stark konvertieren, sondern die anderen Kanäle haben halt auch einen Einfluss drauf. Vielleicht, wenn wir so ein kurzes Beispiel nehmen, um nochmal ein bisschen klarer zu machen, was es dann am Ende heißt. Das heißt, häufig ist es halt so, ein Nutzer kommt nicht mit einem Klick auf die Website, also mit einem Werbemittelkontakt auf die Website, kauft sofort und geht sofort wieder weg. Das gibt es natürlich manchmal schon, aber in häufigsten Fällen ist es halt nicht so. Das heißt, es kann sein, dass jemand eine Display-Kampagne sieht, klickt da auf einen Banner, dann nach 2, 3 Tagen sucht er nach irgendwas, was ähnlich ist, dann klickt er nochmal auf eine AdWords-Anzeige, dann abonniert er vielleicht ein Newsletter, klickt auf den Newsletter und am Ende tippt er einfach die URL ein, geht direkt auf die Seite und kauft irgendwas. Und da ist dann halt die große Frage, er macht jetzt meinetwegen 100 Euro Umsatz und so, wer kriegt jetzt die 100 Euro?
Wer ist verantwortlich dafür, dass diese 100 Euro in die Kasse des Unternehmens geflossen sind?
Richtig, und da kommen wir halt in ein Gebiet, wo es, sage ich mal, eine sehr einfache Lösung gibt, also gerade auch technisch und logisch eine einfache Lösung gibt. Und dann gibt es halt natürlich auch Lösungen, wo man sagen muss, bei Attribution versucht man halt mit einem Modell die Realität abzubilden. Und wie es bei Modellen halt ist, bilden sie die Realität halt nicht ab. Weil am Ende weiß natürlich keiner, welcher Werbemittelkontakt tatsächlich so prägend war, dass derjenige sagt, oh, das kaufe ich jetzt aber unbedingt hier.
Genau, das einfachste Modell oder die einfachste Attributionslogik ist ja zu sagen, dass der letzte Touchpoint, also die letzte Interaktion mit einem Kanal, mit einer Kampagne vor dem Kauf 100% sozusagen von dem Transaktionswert bekommt. Das ist natürlich insofern auch technisch, sag ich mal, einfach, weil das halt sozusagen die Herkunft der Session ist oder der Startpunkt der Session ist, die am Ende mit einer Transaktion geendet ist.
Das kann man sehr leicht zuordnen. Da können jetzt, sage ich mal, zwar noch technische Fehler passieren, dass der Kanal nicht richtig übergeben wird, aber grundsätzlich ist es halt sehr einfach zuzuordnen. Und das sogenannte Last-Click-Verfahren war eigentlich auch über Jahrzehnte hinweg das dominierende, sage ich mal, Attributionsmodell. Erst seitdem Marketingkanäle halt viel mehr geworden sind und auch natürlich viel mehr eingesetzt werden, ist irgendwann der Zwang entstanden, sich Gedanken darüber zu machen, wie man es sonst verteilen kann.
In Google Analytics ist die Standardattribution oder das Modell, was Analytics standardmäßig verwendet, die sogenannte Last Non-Direct Attribution, also das heißt 100% des Transaktionswertes wird der letzten Interaktion, also dem letzten Marketingkanal zugeordnet, der nicht direct war. Weil ansonsten würde halt häufig direct alles bekommen und man hätte ein, also hat man auch so, aber hat ein relativ verzerrtes Bild. Genau, deswegen hat Analytics eingefügt, dass sozusagen einen Schritt zurückzugehen und nicht den Last Click, sondern den Last Click, der nicht direct war, als Attribution zu verwenden.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Also wenn man sich halt wundert, warum beispielsweise jetzt, also es gibt ja manchmal Websites, die tatsächlich vom Direct Traffic leben, also zum Beispiel sehr starke Marken, wo einfach dann die direkte Eingabe wirklich wichtig ist. Und bei denen kann es zum Beispiel ein bisschen störend sein, dass Google Analytics das so, sage ich mal, anders regelt. Da gibt es auch Möglichkeiten, das anderweitig einzustellen. Also man kann beispielsweise dann in den Conversion-Attribution-Zeitfenstern, in den Property-Einstellungen, die hatten wir in einer Folge auch schon mal kurz erwähnt, kann ich halt das Zeitfenster zurücksetzen, wo Google Analytics guckt, ob es gegebenenfalls den Direct Traffic halt auf einen Werbekanal zurück, sage ich mal, attribuiert. Und wenn ich da beispielsweise eine Minute einstelle, dann mache ich auch sicher, dass Direct immer in die Rechnung kommt, zumindest relativ sicher. Aber es ist halt wichtig zu wissen, wenn der letzte Kontakt Direct ist, fällt oder sagt Google, der Umsatz gehört dem Kanal davor. So, dann haben wir natürlich noch ein paar andere Attributionsmöglichkeiten. Also zumindest in Google Analytics kann man sich auch noch ein paar andere Attributionsmodelle angucken und kann halt schauen, wie, sage ich mal, meine Kanäle oder wie die Attribution anderweitig aussehen würde. Ich weiß nicht, was haben wir alles?
Genau, also ein paar, also die sind auch relativ einfach strukturiert. Also es gibt ein lineares Modell, wo sozusagen die Wichtigkeit der einzelnen Interaktionen mit den Marketingkanälen von der ersten Interaktion bis zur Interaktion direkt vor der Transaktion praktisch linear zunimmt. Oder positionsbasiert, also wie man es auch oft sagt, als Badewannenmodell, also sozusagen der erste und der letzte Touchpoint ist besonders wichtig und bekommt besonders viel von dem Transaktionswert zugesprochen und alle Interaktionen, alle Touchpoints zwischen dem ersten und dem letzten bekommen praktisch den übrigen Wert gleich verteilt zugewiesen, sodass halt so von der Optik her so eine Art Badewanne entsteht.
Genau. Deswegen auch das klassische Badewannen- oder U-Modell. Genau, das sind halt die, sage ich mal, etwas erweiterten, immer noch statische Modelle. Das heißt, also ich definiere einmal fest, wie soll alles Mögliche verteilt werden. Ich habe theoretisch auch die Möglichkeit, das nochmal benutzerdefiniert zu machen. Das heißt, ich kann beispielsweise ein bestehendes Modell nehmen, wie beispielsweise die Badewanne, und kann dann halt mit Regeln das sogar noch relativ kompliziert abbilden. Wobei da tatsächlich die Frage ist, okay, inwieweit macht es Sinn? Zusätzlich vielleicht noch ganz kurz erwähnt, in 360 habe ich halt auch noch eine Möglichkeit, dynamische Attribution einstellen oder mir anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn ich ausreichende Datenbasis habe, dann sozusagen setzt Google Machine Learning Prozesse ein, um, sage ich mal, eine dynamische Attribution zu berechnen auf Basis der Erfahrungen, die sie aus den bisherigen Daten des Accounts gezogen haben. So, und das Wichtige halt bei Attribution ist, es gibt unterschiedliche Marketingkanäle, mit denen der Nutzer Kontakt haben will. Und das ist ja ein bisschen das genau das Thema der heutigen Episode, dass wir uns damit beschäftigen, wie definiere ich eigentlich einen Marketingkanal und wie kann ich den in Google Analytics abbilden, damit ich darauf basierend dann beispielsweise ein Attributionsmodell mir anschauen kann und auch wirklich vergleichen kann. So, damit springen wir jetzt mal zu den Marketingkanälen. Was ist so dein Ansatz, wenn du mit einem Team zusammensitzt und sagst, okay, wie definieren wir jetzt eigentlich einen Marketingkanal?
Also das, so die Denkweise, mit der ich immer rangehe, ist, wenn man nicht einen Marketingkanal definieren möchte oder wenn ich halt verschiedene Kanäle voneinander trennen möchte, ist sozusagen die Fragestellung, welche Gruppe von Nutzern sozusagen oder von Nutzern, die angesprochen werden sollen, sind irgendwie möglichst homogen. Also hinter einem Marketingkanal stehen ja verschiedene Kampagnen und mit den Kampagnen, die ich in dem Kanal definiere oder kreiere, möchte ich ja Nutzer ansprechen. Und die Nutzer möchte ich so in einen Kanal sozusagen zusammengruppieren, dass sie irgendwie einen homogenen Background haben sozusagen. Also dass beispielsweise der Kontext, in dem sie mit dieser Marketingkampagne interagieren, dass der gleich ist. Also zum Beispiel ist ja der Kontext auf einer Social-Media-Plattform ein ganz anderer als zum Beispiel Search. So, das wäre also ein anderer Kontext und man sollte diese Marketingkampagnen und die verschiedenen Kanäle voneinander trennen. Dann gibt es auch noch irgendwie so Kriterien wie die Intention, mit der der Nutzer auf die Marketingkampagne stößt. Da könnte man zum Beispiel auch wieder nehmen, wenn der Nutzer schon ein konkretes Keyword sucht, was sehr nah am Kaufabschluss dran ist, ist er mit einer ganz anderen Intention unterwegs als zum Beispiel in einem Social-Media-Netzwerk. Das geht dann da eigentlich mit einher, in welcher Position dieser Marketing-Kampagne in der gesamten Customer-Journey ist. Also wie nah ist der schon am Kaufabschluss dran? Wie viel weiß er schon über das Produkt? Also sucht er zum Beispiel ein Brand-Keyword oder sucht er nur ein ganz allgemeines Produkt-Keyword? Und all diese Fragestellungen kann man da so im Hinterkopf haben, wenn man verschiedene Kanäle definiert, beziehungsweise immer, wenn man sich die Frage stellt, ist das schon ein neuer Kanal oder gehört das noch zu einem anderen Kanal zusammen? Was fassen wir zusammen und was trennen wir voneinander in unserer Kanaldefinition?
Sehr gute Punkte. Also gerade auch die letzten beiden habe ich bisher gar nicht so richtig betrachtet. Also mir sind jetzt, wo du sie aufgeschrieben hast, sind sie mir schon durchaus bewusst. Habe ich aber tatsächlich, glaube ich, noch nie so richtig in der Kanaldefinition mit angelegt. Ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Und ich meine, das zeigt ja auch ganz gut, eigentlich ist es ja auch so, wie Marketing-Teams arbeiten, wenn man jetzt mal so einen Schritt zurückgeht und sich anguckt, was sind die unterschiedlichen Kampagnen, die gefahren werden, die haben ja meistens irgendeine Intention und dann innerhalb dieser Intention ist vielleicht dann der Kontext, also der Platz, wo das Ganze dann platziert wird, wieder unterschiedlich und da kann man sicherlich sehr interessante Kanaldefinitionen machen, um vielleicht, weil das wäre so der erste Gedanke gewesen, der mir jetzt gleich dabei gekommen wäre, um dem ein bisschen vorwegzugreifen ist, ich kann in Google Analytics mehrere Kanaldefinitionen, sage ich mal, aufbauen, das heißt, ich muss jetzt keine ultra komplexe haben, die Kontext, Intention und so weiter und so fort abbilden kann, sondern ich kann durchaus auch mit 3 bis 4 Definitionen arbeiten, die beispielsweise einmal den Kontext, einmal die Intention und dann auch beispielsweise dann Funnel oder Touchpoints irgendwie abbilden.
gerade jetzt, wenn man mehrere hat, ist es ja total hilfreich zu sagen, wir haben so ein High-Level-Bild, wo wir sehr grob unsere Marketingkanäle unterscheiden, und diese Informationen reporten wir halt an bestimmte Stakeholder, und je tiefer es dann reingeht, desto eher ist das sozusagen dann schon operative Optimierung, ja, und nicht mehr so relevant, zum Beispiel für Management.
Richtig, und zum Beispiel auch dieses High-Level kann dann auch eine Spiegelung zum Beispiel des Marketing-Teams sein. Also so sage ich mal, wenn ihr irgendwie 6, 7 Kanalmanager habt, dass dann sozusagen jeder Kanalmanager irgendwie zumindest auf einer Sichtbarkeitsebene in einem Kanal vorkommt und dass man da dann auch relativ leicht die Kanäle nebeneinander legen kann, um sagen zu können, guck mal hier, da kriegen wir die Art von Traffic, da kriegen wir die Art von Traffic und so weiter. Also was wir versuchen hier zu sagen ist, setzt euch da ruhig ein bisschen länger zusammen und schreibt, sage ich mal, unterschiedliche Punkte auf. Also gerade an den Punkten, die Maria gerade gesagt hat, also sowas wie Kontext, Intention, Touchpoints, Funnel, und sammelt da Attribute, die irgendwie passen können. Und dann könnt ihr halt darauf verschiedene Gruppierungen schaffen und die helfen euch nachher, sage ich mal, in der Analyse dann diese unterschiedlichen Traffic-Arten zu vergleichen. Genau, weil das fand ich jetzt ganz interessant. Ich hatte halt in einem Artikel, den ich jetzt vorher nochmal gelesen hatte, eine interessante Regel. Also es muss jetzt keine, sag ich mal, harte Regel sein, aber es ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Und da hat der Autor halt geschrieben, dass er danach geht, auch zum Beispiel die Kanäle so zu unterteilen, dass es halt keine großen Blöcke gibt. Also wenn man jetzt halt beispielsweise eine Content-Seite ist, man hat einen organischen Kanal, der irgendwie 70% des Traffics ausmacht, dann kann es schon durchaus Sinn machen zu sagen, kann ich denn diesen organischen Kanal noch weiter unterteilen, um irgendwo, sage ich mal, noch mehr Einsichten zu bekommen. Weil in dem Moment, wenn ich es halt anfange, mehr zu segmentieren, da kommen wir wieder zu dem Thema Segmentierung, komme ich vielleicht zu, sage ich mal, interessanten Einsichten, wie beispielsweise, keine Ahnung, organischer Traffic, der für das Thema XY auf die Seite kommt, verhält sich aber viel besser als für das Thema Z. Und das ist ja für mich eine wichtige Information, wo ich dann mit dem Content-Team sprechen kann. Und da war halt so ein bisschen die Regel, okay, wenn ich jetzt einen Kanal habe, der mehr als 20% bis 30% Anteil des Website-Traffics einnimmt, sich da mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, kann ich das gegebenenfalls auch noch ein bisschen runterbrechen, um, sage ich mal, vielleicht noch sinnvollere Segmente zu finden.
Ja, ich meine, wir machen das ja nicht zum Spaß, wir machen das ja, weil wir Erkenntnisse gewinnen wollen. Oder natürlich die Erkenntnisse ja, sind der Spaß. Genau, weil es macht ja Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, einen groben Block an Daten zu haben, da noch tiefer reinzugehen. Weil wenn man nur irgendwie 2, 3 Sessions aus einem Kanal hat, dann gibt es nicht so viel zu optimieren oder halt nicht so viel valide Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wenn der Block dann ein bisschen größer wird und auch halt prozentual viel ausmacht, dann sollte man da natürlich tiefer reingehen.
Ja, dann verstecken sich vielleicht wirklich interessante, sage ich mal, Ansichten, die man so gar nicht hatte. Wir haben uns jetzt so ein bisschen was überlegt, was wir jetzt so kennen aus unseren, sage ich mal, Custom Channel Grouping Setups, was so Klassiker sind. Und die würden wir jetzt einfach nochmal ganz kurz durchgehen, damit ihr so eine erste Idee bekommt, was könnten denn beispielsweise Kanaldefinitionen sein, die ihr auch verwenden könnt. Ich glaube, der Klassiker schlechthin ist sehr Brand versus Non-Brand, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja. Also Hintergrund, genau, also Hintergrund ist da einfach, grundsätzlich macht es halt, also Leute, also es ist wieder Intention, Leute, die halt direkt nach deiner Marke suchen, haben meistens eine ganz andere Intention, vor allen Dingen einen ganz anderen Bezug, als Leute, die einfach über eine generische Search-Kampagne auf deine Website gekommen sind. Das heißt, die werden sich auf der Website auch komplett anders verhalten. Und in dem Moment, wenn ihr die beiden in 2 verschiedene Kanäle auftrennt, werdet ihr das auch direkt sehen. Also die ganzen Engagement-Conversion-Rates sind meistens signifikant unterschiedlich. Mhm. Oder hast du das mal anders gesehen?
Ich glaube nicht, oder? Ich meine, das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, Intention. Aber man kann es auch sagen, dass es auch davon, oder was heißt davon abhängig, einen Hinweis darauf gibt, an welcher Stelle im Kaufprozess derjenige ist, ob er schon nach einer konkreten Marke sucht beispielsweise oder nicht.
Absolut. Und es gibt einem natürlich auch so ein bisschen Gefühl dafür, beispielsweise, wie ist denn eigentlich mein Paid Search Setup gewichtet. Ne? Also schaffe ich es, viele neue Kunden zu gewinnen? Das wäre halt ganz klassisch der Non-Brand-Part. Oder greife ich eigentlich diesen ganzen Stamm an Leuten ab, die ich sowieso schon irgendwie habe, halt der Brand-Part. Und ich habe schon manchmal, also das ist jetzt, ja, obwohl es gibt es schon immer noch. Also ich kenne manchmal immer noch Kunden, die sagen, nee, sehr läuft bei uns, ist ein super Kanal, super Conversion Rates und so weiter und so fort. Wir wachsen bloß nicht so richtig gut und so weiter. Und wenn man dann mal tatsächlich diesen einfachen Split macht zwischen Brand und Non-Brand, erkennt man plötzlich, dass die Agentur, also ohne es böse zu meinen, aber es sind dann häufig Agenturen, einfach 90% des Traffics über Brand-Keywords bekommen. Und natürlich hat man da, sag ich mal, ultra gute Conversion Rates und ja, und auch relativ niedrige Kosten, das ist ja das Nächste. Also man kann ja gerade die Search-Brands-Keywords, natürlich kauft man die für einen sehr, sehr geringen Klickpreis ein. Dementsprechend hat man nachher eine relativ gute Customer-Acquisition-Cost. Und deswegen auch gerade für eine Agentursteuerung hilft es absolut, sich das auf dieser Ebene zu trennen. Ich meine, gute Agenturen trennen das von sich aus. Die werden das immer ausweisen, dass es Brand und Non-Brand gibt. Aber wenn das jetzt halt nicht so ist, dann könnt ihr das einfach in Analytics machen und ja.
Genau, daran sieht man auch nochmal, wie wichtig das ist, dass man wirklich, sag ich mal, homogene Kanäle voneinander trennt, also dann auch separiert.
Ja.
Weil so verschleiert man einfach nur die Performance seiner, sag ich mal, tatsächlichen Kanäle. Man hat einfach keine großartigen Erkenntnisse davon. Wenn man sagt, ja, läuft, läuft, aber man sieht nicht, wo genau läuft's gut und wo genau könnte es noch besser laufen, wenn man zu viel in denselben Topf wirft. Also zu heterogene Kampagnen oder Touchpoints.
Ja, das ist auch gleich so, das, also kann man gleich als Beispiel anschließen. Also das Gleiche gilt natürlich auch für SEO, also für organischen Traffic. Auch da hat man eigentlich den gleichen Effekt. Das heißt, auf der einen Seite hat man halt den SEO-Traffic, der meistens mit den Brand-Keywords zusammenhängt, also die dann beispielsweise vielleicht nicht auf eine Anzeige klicken, sondern auf den Link darunter. Und da kann man halt auch eine Unterteilung machen in SEO-Brand versus Non-Brand. Die Schwierigkeit hier ist so ein bisschen mehr in der Definition. Also wie kann ich das halt machen? Ich bekomme ja die Keywords nicht als Kriterium. Das heißt also, was wir meistens machen ist, wir sagen halt, organischer Traffic, der auf der Homepage landet, ordnen wir einfach als Brand-Traffic zu. Also das ist jetzt nicht die allergenaueste Aufteilung, aber es ist schon relativ solide. Also wenn ihr euch mal anguckt, welche Seiten ranken für euer, sage ich mal, Brand-Keyword, dann wird es sicherlich in der Hauptsache eure Homepage sein. Also sage ich mal, die eure Website ohne Unterseite, also da eure Startseite im Endeffekt. Und deswegen ist es jetzt keine punktgenaue Zuordnung, aber es ist schon eine relativ gute Zuordnung, wo man halt gut sehen kann, wie verhält sich SEO-Brand versus SEO-Non-Brand, weil auch da gibt es einem wieder ein ganz gutes Gefühl dafür, greift denn eigentlich meine SEO-Strategie? Also auch da, ich habe Kunden gehabt, die gejubelt haben, dass sie halt eine super SEO-Strategie haben, aber nachher waren es halt 90% SEO-Brand-Traffic und das ist eigentlich, also da haben sie an einer anderen Stelle gute Arbeit geleistet, nämlich ihre Marke bekannt zu machen, aber nicht an der Stelle viel, sage ich mal, SEO-Traffic zu generieren, weil den also wenn es jetzt wirklich um SEO-Traffic generieren geht, dann würde das eher im Non-Brand-Segment passieren.
Eine weitere wichtige Unterscheidung ist auf jeden Fall auch Paid versus Non-Paid Kanäle. Also hat man Geld dafür ausgegeben oder nicht? was natürlich, also man kann sich das so ein bisschen vielleicht in Erinnerung rufen, dass man ja die Möglichkeit mit potenziellen Kunden zu interagieren, für die man, sag ich mal, jetzt in dem Moment nichts bezahlt, hat man ja in irgendeiner Art und Weise früher schon mal ein Investment getätigt. Also wenn man zum Beispiel sagt, Newsletter oder Follower auf Social-Media-Plattformen und so weiter, die sind da ja auch nicht aus Versehen gelandet, sondern das Investment ist halt sozusagen schon eher gekommen in diese Kanäle. Und man hat auch eine ganz andere Art von Interessenten, Produktinteressenten, weil die ja schon mal Interesse an der Marke oder an dem Produkt bekundet haben und in einem ganz anderen Kontext angesprochen werden und in einer ganz anderen, anderes Kaufinteresse zum Beispiel haben, Intention haben.
Genau. Ja. Ja, sehr guter Punkt. Also gerade bei Social ist es halt wirklich was, wo ihr, wenn ihr Paid Social macht, was ja wahrscheinlich die meisten machen, wo ihr auf jeden Fall darauf achten solltet, diese beiden Sachen immer zu trennen. Also sage ich mal, die Social Ads, die ihr bezahlt, ganz klar von den organischen Social Traffic, den ihr bekommt, zu trennen. Weil das sind wirklich ähnlich wie bei SEA, sind das auch, sage ich mal, sehr große Unterschiede.
Genau. Und gerade bei Social kommt ja jetzt noch so dieses ganze Vertrauen mit rein, was jemand in eine Kampagne oder in zum Beispiel einen Social Media Post setzt, wenn er das organisch sieht, also wenn das Freunde geteilt haben oder wenn er halt eh schon ein Follower ist, als wenn das sozusagen nicht kontextbezogen oder in dem Kontext, in dem der Nutzer gerade unterwegs ist, zum Beispiel in seinem Facebook-Feed, das einfach da so reingeschmissen wird.
Ja, ist ein guter Punkt. Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich diese beiden Kanäle dann verhalten werden. Genau, ein anderer Punkt, der auch, wo wir auch, also ich weiß zumindest, ist auch eins, was häufig gleich halt zu Anfang gemacht wird, ist halt, dass man Retargeting nochmal rauszieht. Also jetzt sowohl bei Display als auch bei Search. Also dass man halt auch wieder unter der gleichen Motivation, dass man sagt, Retargeting ist eigentlich Traffic von Leuten, die schon mal vorher Kontakt mit der Marke hatten, auf welche Art und Weise auch immer. Aber sie sind zumindest schon mal, sag ich mal, sie kennen das Angebot schon besser als klassische Prospecting-Customers, also die man irgendwie mit einer sehr generischen Display-Kampagne anspricht. Und dementsprechend hat Retargeting ja auch andere Performance-Metriken, also auch tendenziell im Schnitt höhere Conversion-Rates. Und dementsprechend macht es auch Sinn, sage ich mal, bei Display-Kampagnen wie auch bei Search oder auch bei Social-Kampagnen, da zu sagen, okay, ich ziehe die Retargeting-Kanäle extra raus, einfach um sie, sage ich mal, so besser bewerten zu können.
Einen vorletzten Punkt vielleicht. Ist auch noch die Unterteilung von verschiedenen E-Mails, also je nach Typ vom Newsletter. Also ist das ein ganz allgemeiner Newsletter oder ist das ein Newsletter, der nur an Leute oder an Kunden geschickt wird, die schon mal gekauft haben? Oder ist das ein Newsletter, der an Kunden geschickt wird, die Interesse an einer bestimmten Produktgruppe haben? Oder sind das zum Beispiel einfach nur, sag ich mal, transaktionale E-Mails, was weiß ich, Service-E-Mails oder etwas in die Richtung? Weil das natürlich auch wieder ein ganz anderer Background ist, je nach E-Mail-Empfänger.
Absolut. Und da noch kurz der Hinweis für alle die sagen, transaktionale E-Mails, also sowas wie Passwort vergessen, herzlich willkommen in ihrem neuen Account und ach, keine Ahnung, was es da sonst noch alles so gibt. Kaufbestätigung, Bestellbestätigung zum Beispiel oder Customer Support Antworten, alles drum und dran, wo ihr jetzt sagt, das tracken wir doch gar nicht. Das wäre dann tatsächlich eine Hausaufgabe für heute, da die UTM-Parameter dran zu hängen, weil das ist tatsächlich etwas, was häufig übersehen wird, was aber gar nicht mal eine so unwichtige Größe innerhalb eures Marketingkanals ist. Es ist halt kein klassischer Marketingkanal, aber es ist ja trotzdem Kundenkontakt. Und es ist dann sehr interessant zu sehen, was erziele ich denn eigentlich über transaktionale E-Mails.
Genau, und am Ende ist alles, was man nicht, also alles, was man keinem Kanal zuordnet, ist sozusagen, unbekannter Traffic. Und mit unbekannten Traffic kann man halt nicht arbeiten am Ende. Man muss schon wissen, was es ist und wo es herkommt.
Ist das eigentlich auf Deutsch auch dann, ist ja nicht other. Heißt das dann unbekannt? Ich glaube, weil es gibt tatsächlich, oder? Ja, es gibt in Google Analytics dann tatsächlich einen Kanal, der in Klammern geschrieben wird, der jetzt auf Englisch other heißt. Wo ich jetzt auf Deutsch gar nicht weiß, wie er heißt.
Andere Werbung vielleicht? Ich glaube, andere oder so.
Ja, andere, stimmt, es könnte andere sein, genau. Und das ist für euch auch ein ganz gutes Signal. Also erstmal, wenn da ein hoher Anteil an Traffic reingeht, dann ist es jetzt erstmal ein ganz gutes Zeichen, weil ihr zumindest UTM-Parameter vernünftig verwendet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen Arbeitsauftrag an euch, weil das ist halt Traffic, wo die Kanalgruppierung überhaupt nicht weiß, was sie damit anfangen soll und dementsprechend ist es dann halt anderer Traffic. Und wie du schon so schön gesagt hast, der hilft dir natürlich nicht großartig weiter zu wissen. Ah, anderer Traffic. Und was ist euer beste Traffic-Quelle? Anderer Traffic. Nicht der, den wir sonst machen, sondern der sonst so kommt, genau. Und lässt sich schwer skalieren. Also technisch natürlich schon, aber jetzt sag ich mal inhaltlich schwer. Genau, also ich habe jetzt noch aufgeschrieben, aber eigentlich macht es heutzutage keinen Sinn mehr. Früher hat man tatsächlich eher sogar noch ein bisschen Mobile und Desktop unterschieden. Also wenn das jetzt bei euch der Fall ist, dass ihr, sage ich mal, sehr starke, explizit andere Mobile-Kampagnen macht, kann es natürlich auch Sinn machen, nochmal einen extra Mobile-Kanal aufzusetzen. Man kann aber auch einfach nach Mobile segmentieren. Also dann hat man den Querschnitt über alle Kanäle. Geht natürlich auch. Weil die Informationen kriege ich halt frei Haus. Da muss ich nicht noch irgendwie UTM-Parameter dranhängen. Okay, dann nach der Definition, also wenn man sich hingesetzt hat und überlegen kann, okay, die und die Kanäle möchte ich ganz gerne abdecken, dann ist halt die Frage, wie kann ich sie in Google Analytics anlegen? Und das baut halt auf den Sachen auf, die wir schon besprochen haben. Also es baut natürlich sehr stark auf den UTM-Parametern auf, die ihr hoffentlich alle verwendet, weil damit kann ich halt, sage ich mal, dem Traffic, oder ich sage Google Analytics, gebe dem nützliche Informationen über diesen Traffic mit, was mir dann später beim Filtern hilft, oder dass ich halt AdWords mit der Property verbunden habe. Und wenn ich das habe, dann kann ich halt mit den Kanälen anfangen. Ich weiß gar nicht, wie kann man das beschreiben, was so ein Kanal jetzt von so einer klassischen Quelle,
du meinst, was ist Medium also, wie abgrenzt. Sich der Kanal abgrenzt, außer dass er über Quelle und Medium definiert ist, oder?
Ja, es ist ja so ein bisschen eine Sonderform. Ne? Also im Endeffekt, eigentlich ist der Kanal in Google Analytics so eine weitere Ebene, die Analytics irgendwann mal eingeführt hat und die über den, sag ich mal, tatsächlich gemessenen Daten virtuell aufsetzt, in gewisser Hinsicht.
Ja, also im Endeffekt ist ja ein Kanal nichts mehr als eine Kombination aus, was genau ist die Quelle dieses Traffics, was ist das Medium dieses Traffics, plus möglicherweise noch Kampagneninformationen.
Ja.
Also die Kombination sozusagen aus denen.
Also im Endeffekt ist eigentlich ein Kanal quasi eine Segmentierung oder eine Filterung, die ich auf meinen getrackten Daten anlegen kann. Und diesen Kanal, also sprich die Definition dieses Kanals, finde ich halt, wenn ich in die Verwaltung gehe und da auf eine Ansicht, dann kann ich halt, jetzt muss ich gerade mal parallel gucken, welcher Punkt das ist.
Custom Channel Grouping heißt, ach so, das ist der Englisch.
Ja, genau, wo ich oben reinkomme. Warte mal. Genau, also das heißt, genau, auf Deutsch heißt es Channel-Einstellung. Das heißt aber bei der Datenansicht habe ich halt einen Punkt, der nennt sich Channel-Einstellung. Und da gibt es Channel-Gruppierung. Und da sehe ich halt eine Auflistung von Kanalgruppierungen, die es gibt. Standardmäßig ist da immer drin. Und das ist auch ein ganz guter Startpunkt, mit dem man anfangen kann halt. Und das heißt auf Deutsch dann tatsächlich genauso, Default Channel Grouping. Und das ist sozusagen die Standard-Kanal-Einordnung, die Google Analytics sozusagen von Haus aus mitbringt. Und das sind im Endeffekt die Daten, die ihr nachher im Reporting seht, wenn ihr in Akquisition dann auf alle Zugriffe und auf Channels geht. Also das ist sozusagen standardmäßig das Default Channel Grouping. Das heißt, da hat sich Google Analytics halt ein paar Regeln überlegt, wie sie unterschiedliche Quellen und unterschiedliche Medienkanälen zuordnen. So, und warum ist es keine gute Idee, diese Default-Channel-Groupings zu belassen?
Naja, man kann das ja ein bisschen abfedern und sagen, also Standardgruppierung von Google ist schon ein guter Anfang.
Ja.
Also es ist jetzt nicht super crappy, und wenn ihr bisher nur dieses Default Channel Grouping verwendet habt und lange Zeit kein eigenes hattet, dann ist das kein Weltuntergang. Also man kann damit schon arbeiten, aber es ist natürlich wesentlich besser und genauer und bietet mehr Erkenntnismöglichkeiten, wenn ihr es selber definiert.
Ganz genau. Und das haben wir ja gerade versucht, so ein bisschen in dem Teil vorher zu erklären, warum es wirklich Sinn macht, weil Google halt, sage ich mal, gewisse Sachen einfach zusammenwirft, wie beispielsweise Paid Search oder bezahlte Suche. Das ist dann einfach bei Google ein Kanal. Nämlich alles, wo das Medium im Endeffekt PPC oder CPC ist, kommt da rein. Genau. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte mein eigenes Channel Grouping anlegen, das heißt, wie könnt ihr dann damit anfangen? Ich mache es eigentlich immer so, ich kopiere mir einfach das Default Channel Grouping, weil das geht, also das kann ich mir kopieren, und fange darauf dann an, mein eigenes Channel Grouping aufzubauen. Ich weiß nicht, was ist deine Strategie dabei?
Ja, ich gehe da, also ich muss sagen, ich gehe da meistens noch, ich lege mir meistens das, die Kanalgruppierung, wie ich sie gern hätte, einmal praktisch in einer Excel-Tabelle an, definiere genau, wie ich das brauche, was ist mein Medium, was ist meine Quelle, wie soll der Kanal heißen, was sind zum Beispiel dann auch noch verschiedene Kanalebenen, wenn ich einen übergeordneten Kanal anlegen möchte oder eine übergeordnete Kanalgruppierung und eine detaillierte Kanalgruppierung anlegen möchte, und dann arbeite ich das mehr oder weniger von unten, also von oben nach unten ab und setze es um.
Ja, ist sogar noch besser, also sich tatsächlich hinzusetzen, weil das ist dann auch was, wenn ich das in der Excel-Tabelle habe, kann ich dann auch erstmal im Team drüber diskutieren, passt das so weiter, kann das ein bisschen herschieben, habe auch nachher noch eine ganz gute Dokumentation, die später hilft. Ich meine, man kann in Google Analytics immer das Regelwerk nachgucken, nachdem nachher zugeordnet wird, aber es ist vielleicht in einem anderen Dokument noch ganz gut. Genau, also im Endeffekt, beide Wege führen zum Ziel. Am Ende geht es halt darum, ich setze dann in dem Setting unterschiedliche Regeln auf, wie eine Kanalzuordnung passieren soll. Also kann zum Beispiel sagen, wenn in der Quelle Facebook, Twitter und so weiter und so fort steht, dann soll das halt Social sein. Und dafür, weil es organisch Social sein soll, soll aber nicht in dem im Medium drinstehen Paid Social, sondern irgendwas anderes. Das heißt, ich kann da unterschiedlichste Regeln anwenden, sind relativ ähnlich zu denen, die ich auch bei der Segmentierung anwenden kann oder beim Filtern. Das heißt also, ich kann auch relativ komplexe reguläre Ausdrücke verwenden. Da gibt es eigentlich keine Grenze, und ich kann auch, ich glaube, nicht unendlich viel. Also ich kann mit Oder-Verknüpfungen arbeiten. Ich glaube, da gehen aber nur so 10 oder 15, die ich da hintereinander schalten kann. Also da muss man halt ein bisschen ausprobieren, wie ich da die Regeln zusammenbekomme.
Genau, also prinzipiell ist echt viel möglich. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie die Grenze erreicht. Sie scheint ziemlich hoch zu sein. Also ich glaube, ich habe noch nie 15 Regeln gebraucht, um einen Kanal zu definieren.
Okay. Nee, ich auch nicht. Ich habe es nur gerade irgendwo mal gelesen, dass es da doch irgendwie eine Grenze gibt. Und eine wichtige Sache dabei ist halt, wie ihr die Regeln anlegt. Die Reihenfolge, wie diese Regel nachher drinsteht, ist durchaus wichtig, weil Google arbeitet, kann man jetzt sagen, nach so einem Entscheidungsbaum- oder Wasserfallprinzip. Das heißt also, wenn Google sich überlegt, wie kann ich diese Session jetzt einem Kanal zuordnen, geht es halt von oben nach unten. Und das heißt, guckt halt, okay, passt es in den Kanal? Nein. Passt es in den Kanal? Nein. Passt es in den Kanal? Nein. Passt es in den Kanal? Ja. Und das heißt, dann wird zugeordnet. Das heißt also, in dem Moment ist die Session zugeordnet und die darunter stehenden Regeln werden auch gar nicht mehr überprüft. Und so könnt ihr natürlich dann auch logisch einfach gewisse Kanäle aufbauen. Das heißt, ihr müsst bei gewissen Kanälen auch nicht mehr explizit ausschließen, weil wenn jemand vorne schon in den zweiten Kanal eingeordnet wird, dann müsst ihr das im dritten Kanal nicht mehr noch explizit ausschließen, weil die Leute werden sowieso nur dann in den dritten Kanal eingeordnet, wenn sie schon im zweiten nicht eingeordnet worden sind, was sich jetzt bestimmt im Podcast super kompliziert anhört. Aber wenn ihr euch das anguckt, wie nachher diese Regeln untereinander stehen, denke ich, ist es auf jeden Fall
schlüssig. Genau, und so gehe ich dann auch immer vor. Also ich lege alles an, einfach von oben nach unten, meinetwegen alphabetisch zum Beispiel. Und dann gehe ich nochmal durch von oben nach unten und überlege, okay, in welcher Reihenfolge muss ich jetzt meine Regeln anordnen, damit von oben nach unten, das praktisch von Google Analytics durchgeprüft werden kann, sobald eine Session praktisch oben in den Trichter reinfällt und geprüft wird, in welchem Kanal diese Session liegen bleibt.
Sehr gut, ja, genau. Vielleicht macht es auch genauso Sinn. Erstmal alles anlegen und danach einfach noch ein bisschen sortieren und sich überlegen, okay, in welcher Reihenfolge sollte es denn eigentlich passieren? Genau, wichtige Information hier auch ist einfach, weil es passiert nicht so häufig, dass das geht. Bei einer benutzerdefinierten Kanalgruppierung, die wirkt auch rückwirkend. Das heißt, also, ihr verpasst nichts, wenn ihr sie später nochmal anpasst oder nochmal eine neue erstellt. Das heißt, wenn ihr eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung benutzt, dann seht ihr das immer auf alle Daten, also auf alle historischen. Es ist bei Google Analytics nicht häufig so, dass sowas passiert, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Das heißt, es befreit ein bisschen von dem Druck, sofort perfekt irgendwas zu machen. Und man kann halt auch dann einfach mit unterschiedlichen Kanalgruppierungen spielen und ausprobieren, wie es denn aussehen kann und genau, und kann die dann halt entsprechend analysieren.
Das kann man sich vielleicht auch nochmal so visualisieren, dass praktisch das Default Channel Grouping sind die Daten so, wie Google Analytics sie in die Datenbank schreibt. Also so sehen die, sind die de facto.
Ja.
Und das Custom Channel Grouping, das legen wir ja auf der Datenansicht-Ebene an in den Einstellungen. Das heißt, das die benutzerdefinierte Kanalgruppierung zeigt uns die Daten, die schon da sind, nur nochmal neu an, sozusagen. Das heißt, es ist auch rückwirkend möglich, etwas anderes zu sehen.
Genau. Und noch ein zweiter Hinweis, die benutzerdefinierte Kanalgruppierung braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr nachher dann anfangen wollt, mit den Multi-Channel-Kanälen Reports zu arbeiten. Also das, was wir gerade angesprochen haben. Also es gibt ja den Multi-Channel-Trichter, die ganzen Reports dazu. Dann gibt es die unter Attribution, die Modellvergleichstools. Und da helfen euch einfach die benutzerdefinierten Kanalgruppierungen weiter, um dann entsprechend auch vernünftig die Kanäle, sage ich mal, vergleichen zu können. Also da gibt es auch immer noch die Standard-Kanalgruppierung, aber gerade das angesprochene Thema Attribution und dann die richtigen Kanäle dafür, das hilft dann an der Stelle weiter, dass man das halt machen kann. So, hast du noch was, was wir da hinzufügen sollten?
Nö, von meiner Seite glaube ich, ist das ganz rund gewesen.
Sehr gut. Ich habe noch einen letzten Punkt. Und zwar, das kommt mittlerweile einfach häufiger vor, dass die Frage aufkommt, nämlich wenn ich jetzt mit Tools arbeite wie dem Data Studio oder zum Beispiel mit Supermetrics und ich habe mir jetzt ein ganz tolles benutzerdefinierte Kanalgruppierung angelegt und ich sehe die aber in Data Studio nicht, dann müssen wir leider sagen, das ist leider normal, weil das Problem ist, über die Google Analytics API bekommt man tatsächlich nur das Default Channel Grouping. Und es gibt halt aktuell noch keinen Weg, Daten über die API zu ziehen, die das Custom Channel Grouping berücksichtigt. Das heißt, für alle die viel mit Data Studio oder mit Supermetrics Reports schreiben oder generieren, da gibt es im Endeffekt zwei Wege, wie ihr vorgehen könnt. Das heißt, ein Weg ist, ihr legt sozusagen, wenn ihr beispielsweise in Google Sheets arbeitet, legt dieses Mapping, was ihr in Google Analytics hinterlegt habt, hinterlegt ihr auch in den Google Sheets und arbeitet dann damit, damit Regeln, mit, sage ich mal, mit if und if-sums und VLOOKUPs und baut euch damit sozusagen nachher das Reporting zusammen. Also ihr baut euch sozusagen euer Custom Channel Grouping in den Google Sheets nochmal nach. Das ist die etwas kompliziertere Variante. Eine andere Variante ist, dass ich das Default Channel Grouping natürlich auch überschreiben kann. Das ist allerdings etwas, das klappt nicht rückwirkend. Also das heißt, wenn ich das Default-Channel-Grouping, so wie Maria gerade erklärt hat, das ist ja sozusagen die, in Anführungsstrichen, Datenbank-Ebene, wenn ich das überschreibe, dann wird es tatsächlich erst ab dem Zeitpunkt aktiv, ab dem ich es halt überschrieben habe. Das heißt, es gilt nicht rückwirkend.
Und man kann es auch nicht rückgängig machen.
Richtig, man kann es nicht rückgängig machen und deswegen immer im Zweifelsfall, also ein Weg ist zum Beispiel das Default Channel Grouping zu kopieren, damit man es einfach nochmal hat als Custom Channel Grouping. Oder man kann auch im Zweifelsfall eine andere Ansicht wählen und dann einfach mit seinem eigenen Default Channel Grouping arbeiten. Genau, aber wie gesagt, es ist halt nichts, was rückwirkend funktioniert. Also, ja.
Und deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man sich zuerst ein benutzerdefiniertes Channel Grouping anlegt, damit eine Weile arbeitet und dann guckt, okay, kommt das Team gut damit klar, strukturiert das die Kanäle so, wie wir es brauchen und erst dann möglicherweise das auch als Default, also sag ich mal, das Default Grouping anpasst mit den eigenen Definitionen. Also erst, wenn sich's schon bewährt
hat. Ein anderer Vorteil des Anpassens des Default Groupings ist halt, dass es für alle sozusagen gilt. Also das Custom Channel Grouping lege ich erstmal nur für mich an. Also ich kann solche Channel Groupings halt auch mit anderen teilen. Das heißt, ich kann die wie wie Segmente oder wie auch Reports, kann ich da einen Link generieren und kann den wem anders schicken und dann kann er sich das Channel Grouping auch anlegen. Es gilt aber grundsätzlich immer erstmal für mich. Und in dem Moment, wenn ich halt das Default Channel Grouping überschreibe, dann ist es halt für diese Ansicht so. Und dann sieht es halt jeder so. Also wenn man da, sage ich mal, alle auf eine Sicht holen will, weil man es irgendwie leid ist, es ständig zu diskutieren, dass jemand einen anderen Kanal sieht als man selbst, wäre das halt eine Möglichkeit, das zu tun. Ja, ich glaube, dass so für so einen kurzen Rundflug über Custom Channel Grouping könnte es schon gewesen sein. Ne? Und wir haben auch genau 45 Minuten wieder.
Passt. Ja, ich wollte gerade sagen, wo sind wir? Oh mein Gott, wir sind schon bei 56 Minuten, 40.
Ich habe diesmal auch gar nicht so sehr, ich habe diesmal mehr tatsächlich auf unser Outline geguckt. Deswegen habe ich gar nicht so sehr die Uhr im Auge gehabt, war jetzt aber ganz, ganz positiv, dass wir auf 45 Minuten sind.
Super.
Perfekt. Gut, damit beschließen wir das Ganze. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, unsere Website ist online.
Yay!
Ja, das hat uns ja geschlagen. Gott, wie viel? 3 Monate gekostet? Ja, aber ich meine, das sind immer schwierige Entscheidungen. Man muss sich jetzt auf ein Template einigen. Dann hattest du das Problem, dass du nicht genug Datenbanken bei deinem Hoster frei hattest und so. Ja, es gibt immer irgendwas, was das Ganze verhindert. So, das ist jetzt aber alles aus dem Weg geräumt. Das heißt, ihr könnt jetzt alle Folgen und auch auf jeden Fall die, sage ich mal, ausführlicheren Shownotes, weil die kriegen wir nicht in die normale Podcast-RSS-Feed-Sache rein, weil dafür ist einfach die Zeichenzahl zu begrenzt, findet ihr jetzt immer unter analytics-sprechstunde.de. Da könnt ihr auch die Folgen nochmal nachhören, aber ja, und findet nochmal alle Abonnierungslinks. Das heißt also, wenn ihr den Podcast jemandem empfehlen wollt, ist es wahrscheinlich der einfachste Weg, wenn ihr ihm einfach die Homepage nennt und da findet derjenige dann, sage ich mal, den Spotify-Link, den Soundcloud-Link, den iTunes-Link und alle Folgen nochmal zum Nachlesen. Habe ich noch was vergessen?
Und? Ja, wir haben auch ein Kontaktformular bei uns auf der Seite. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, die ihr gern im Podcast beantwortet haben möchtet, könnt ihr uns über das Kontaktformular einfach eine Nachricht schreiben mit eurer Frage. Genau, und die werden wir dann, soweit es uns möglich ist, in einer der nächsten Podcast-Episoden besprechen.
Und an der Stelle hat es uns dann doch leider die Internetverbindung zerrissen zwischen Spanien und Deutschland. Dementsprechend haben wir es nicht mehr geschafft, irgendwie eine gemeinsame Verabschiedung einzusprechen. Deswegen mache ich das jetzt ganz kurz stellvertretend. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch ein paar interessante Punkte gegeben. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Woche, beziehungsweise vielleicht auch übernächsten Woche, dadurch, dass wir momentan so ein bisschen im Sommer- und Urlaubsmodus sind, schaffen wir momentan nicht komplett immer den einwöchigen Takt, sondern es kann auch durchaus mal 2 Wochen dauern. Ich denke aber so ab Mitte August, wenn wir langsam alle wieder auf den normalen Status zurückgehen, sollte es wieder einmal wöchentlich klappen. Also dann, bis zum nächsten Mal.